freuen uns hier zu sein. Und gerade ausgerechnet heute, unser Gottesdienst in Freudenstadt, normalerweise treffen wir uns unten im Kurhaus. Da ist Ärztekongress, also ausgerechnet heute war am ETS, also Europäischen Theologischen Seminar, 3 Gehminuten von unserem Haus entfernt, da sind wir dann nach La gefahren, aber das haben wir gerne auf uns genommen und sind froh, hier zu sein. Ich weiß nicht, ich sage vielleicht ein paar Worte kurz zu mir, damit ihr wisst, wen ihr hier vor euch stehen habt. Ihr merkt vielleicht an meiner Sprache, dass ich kein Schwabe bin, sondern wir sind aus dem hohen Norden, aus Kiel, im September letzten Jahres hier runtergezogen, meine Frau und ich, und wir arbeiten jetzt beide am Europäischen Theologischen Seminar auf dem Kniebis. Das ist so der eine Part, und der andere Part ist, dass ich Co-Pastor bin in der Gemeinde in Freudenstadt mit Jiffbo zusammen, vielleicht kennen ihn einige. Und da teilt sich dann so unsere andere Arbeitskraft, fließt das so mit ein. Von beiden Seiten soll ich ganz herzliche Grüße euch bestellen, sowohl aus Freudenstadt, aus der Gemeinde, als auch vom Europäischen Theologischen Seminar. Und wir freuen uns echt, hier zu sein. Ich möchte gern mit dem Predigtext starten für heute. Und zwar steht er in Prediger 9, die Verse 7 bis 9. Prediger 9, die Verse 7 bis 9. Geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink dein Wein mit frohem Herzen. Denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit und das Salböl fehle nicht auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine nichtigen Tage hindurch. Denn das ist dein Anteil am Leben und an deinen Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Ich möchte gerne noch kurz beten. Herr, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du sagst in deinem Wort, wo 2 oder 3 versammelt sind in deinem Namen. Da bist du mitten unter ihnen. Was für ein Vorrecht für uns, wissen zu dürfen, dass der allmächtige Gott unter uns ist, der auf der einen Seite der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, aber auf der anderen Seite uns so nah ist als Vater und Freund. Und ich danke dir für dein Wort, was du uns geschenkt hast, und ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen durch dein Wort in unser Leben hineinsprichst. Du siehst, in was für Lebenssituationen wir stehen, du siehst, was wir mit hineingebracht haben, vielleicht von diesem Gottesdienst. Du weißt, was in der vergangenen Woche gelaufen ist, wie wir uns gerade fühlen, ob es uns gut geht oder schlecht geht. Jesus, wo wir vielleicht Fragen haben oder deine Hilfe brauchen, wir wollen das alles in deine Hände jetzt legen. Jesus, wir wollen einfach darauf vertrauen, dass du einfach durch dein Wort uns heute auch Antworten geben möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du ganz direkt in jedes einzelne Leben hineinsprichst. Jesus, du weißt, was wir am besten brauchen, und ich danke dir dafür, dass du mich jetzt auch gebrauchen willst in dieser Zeit. Amen. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte starten, was mir vor einigen Jahren widerfahren ist. Und dann versuchen, das Ganze dann auch mit dem Text, den ihr eben gehört habt, zu verknüpfen. Und zwar ist es so, vor einigen Jahren hat mein ältester Bruder geheiratet. Meine 3 Brüder, 3 habe ich insgesamt und noch eine Schwester, meine 3 Brüder, die sind nicht bekehrt. Und er hat in einer ganz normalen lutherischen Kirche geheiratet. Hat auch sonst eigentlich keinen großen Kontakt mit dem Pastor gehabt, bis auf das Ehegespräch. Und ihr kennt das alle, wenn man auf einer Hochzeit ist, die Gemeinde sitzt schon in der Kirche, das Brautpaar ist noch nicht da, oder zumindest die Braut ist noch nicht da, das ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich. In dem Fall war das Brautpaar noch nicht da, die sind noch nicht, sind zusammen reingekommen. Und es ist ja so diese gespannte Erwartungshaltung. Und das ist ja noch so ein bisschen unterschiedlich bei uns in den Freikirchen, da geht es dann noch ein bisschen lebendiger zu. In so einer lutherischen Kirche ist die Haltung noch ein bisschen schwerer, noch ein bisschen feierlicher, und alle saßen da und haben gewartet. Und so, auch mein einer Bruder, also nicht der geheiratet hat, sondern ein anderer, der hat mir jetzt spät erzählt, was ihm widerfahren ist. Er saß nun dort und hat halt auch wie alle anderen gewartet, dass es losgeht. Und irgendwann ging die Tür auf, und es war so, dass nicht das Brautpaar zuerst reinkam, sondern vor dem Brautpaar schritt dann der lutherische Pfarrer hinein, und ihr wisst es, mit dem schönen Talar in Schwarz. Und mein Bruder schaut ihn in so ins Gesicht und stellt in dem Moment fest, dass er wirklich dieses typische, auf jeden Fall, wie man sich das so vorstellt, typische lutherische Pfarrergesicht hatte. Also ich kenne auch, habe auch gute Freunde unter lutherischen Pfarrern, die sehr lebendig sind, aber ich kenne auch einige Gemeinden, wo es nicht ganz so lebendig zugeht. Und dieses typische lutherische Pfarrergesicht, was vielleicht viele Menschen in Deutschland sich so vorstellen, ist so etwas betrübt, gedrückt durch die Last des Amtes, könnte es auch mit Bauchschmerzen verwechseln. Auf jeden Fall, er kam rein und mein Bruder blickte ihn ins Gesicht, und das war für ihn so ein Klischee, weil er ja eigentlich Gottesdienste nicht so gewohnt waren, und es passte irgendwie so in die Situation hinein, dass er auf einmal eigentlich einfach nur heraus hätte platzen können. Also er war kurz davor zu lachen und er wusste ja, das geht nicht. Ich bin hier in einem feierlichen Gottesdienst, ich muss mich jetzt beherrschen. Also hat er all seine Energie darauf verwandt, nicht zu lachen und hat den Blick gesenkt. Er saß in der zweiten Reihe auf die erste Reihe. Nun gab es aber einen unglücklichen Zustand und zwar zu der Zeit war mein Vater und seine Frau, die hatten eine Sammlung von Kuscheltieren zu Hause und manchmal haben sie auch welche mit auf die Reise genommen. Und zwei dieser Kuscheltiere, die saßen jetzt alleine in der ersten Reihe. Also mein Bruder warf den Blick nach vorne und das Einzige, was er sah, waren diese zwei einzelnen Kuscheltiere, die in der ersten Reihe saßen. Er wusste auch die Herkunft. Das Ganze führte dazu, dass man erstickungsartige Geräusche von ihm hörte und unter der Kirchenbank verschwand. Warum erzähle ich das zum Eingang? Ihr habt eben diesen Text gehört und das Thema der Predigt heute ist: Genieße dein Leben. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, was unter uns Christen leider viel zu selten zur Sprache kommt. Trotzdem bin ich überzeugt davon, dass es hier um ein Prinzip geht, was so wichtig ist, dass wenn wir das nicht verstehen, wir sowohl in unserem Leben als auch in dem Dienst, in dem wir stehen, im Reich Gottes, nicht wirklich erfolgreich sein können. Und ganz klar, das muss ich natürlich vorne wegschieben, ohne Frage ist Fleiß, Einsatz, Hingabe und so weiter sehr, sehr wichtig. Ich habe schon unzählige Male auch über Heiligkeit und darüber, dass wir dienen müssen und so weiter gesprochen. Aber ich glaube, dieses Genießen hat mindestens genauso auch seinen Platz im Reich Gottes und gehört unbedingt zu der Botschaft, die Gott uns gegeben hat, die wir weitergeben sollen, dazu. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ganz oft erlebe ich es so und ich erlebe es auch bei mir selbst, dass wir den Glauben an Jesus eigentlich zu einer Leistungsreligion machen. Und das, man staune, das passiert sogar bei uns Pfingstlern. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr dieses Wort hört, aber wenn man das Wort Genuss hört, dann denkt man doch, ah, Genuss. Ist das eine Sache, die im Reich Gottes Platz hat? Ist das nicht so etwas, wo man denkt, da haftet doch vielleicht sowas Sündiges daran zu genießen? Okay, Freude, ganz klar, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Freuen dürfen wir uns. Aber dürfen wir eigentlich genießen? Und wenn ich das jetzt so sage, würden vielleicht von euch, die meisten von euch sagen, natürlich dürfen wir als Christen auch genießen. Ich wage aber einfach mal zu behaupten, dass so mit diesem Wort Genuss, da bewegen uns so widersprüchliche Gefühle. Nun ist es ja aber so, dass hier der Prediger über den Genuss einiges schreibt. Und ich lese nochmal die ersten beiden Verse vor, Vers 7 und 8. Geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink dein Wein mit frohem Herzen, denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit und das Salböl fehle nicht auf deinem Haupt. Ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz dazwischen schieben. Ich möchte jetzt hier nicht zum Konsum von Alkohol ermutigen. Ich selber trinke zum Beispiel gar keinen, von daher jeder, der mit Wein nicht so viel anfangen kann an dieser Stelle, kann auch einsetzen, genieße deine Cola mit frohem Herzen oder irgendwie sowas in der Art, was immer ihr gerne trinkt. Auch ein Wässerchen darf es sein. Wie ist das denn bei uns? Ist es nicht ganz leicht so, dass wir eigentlich oft doch glauben, auch wenn wir es theoretisch wissen, dass es anders ist, dass wir irgendetwas tun müssen, um Gott zu gefallen? Und der Prediger fordert uns hier an dieser Stelle auf, dass wir einfach genießen sollen, weil Gott schon längst wohlgefällt, was wir tun. Ich möchte dich heute mal so ein bisschen von diesem Druck freimachen, dass du immer wieder und immer wieder was tun musst, damit dann Gott Gefallen an dir hat. Ich möchte es aber mal so ganz einfach sagen, wenn du eine Entscheidung in deinem Leben für Jesus getroffen hast und wenn du ihn von ganzem Herzen liebst und ihm nachfolgst, dann darfst du einfach davon ausgehen, dass Gott Wohlgefallen an deinem Tun hat. Vielleicht nicht unbedingt an allem, wir wissen alle, dass wir auch mal daneben greifen, aber generell, so wie du lebst, wenn du eine echte Liebe für Jesus hast, dann darfst du einfach davon ausgehen, das sagt uns hier auch der Prediger, Gott gefällt das, was du tust. Das heißt, die Dinge, die du tust, die machst du nicht, weil du Gott gefallen willst, sondern die tust du, oder weil du denkst, dann gefällst du ihm endlich, sondern die tust du einfach aus der Liebe zu Gott. Also du musst nicht leisten, um Gott zu gefallen. Und du musst auch nicht, und das ist was anderes, was dazu kommt, den Anschein erwecken, dass dein Leben als Christ besonders mühsam ist, um ein reines Gewissen zu haben. Ich komme ja häufiger mal so mit Pastoren zusammen und ich habe da manchmal so das Gefühl, also eigentlich sagt man ja bei denen, die müssten es ja eigentlich wissen, aber wenn so Pastoren zusammenkommen, habe ich manchmal das Gefühl, dass so ein Wettstreit entbricht, wer hat denn eigentlich das stressigste Leben als Pastor? Also wenn man so einen Pastor hört, dann könnte man manchmal denken, also Herr, alles will ich tun, aber bitte nicht diesen Dienst. Wenn ich so an eine Allianzsitzung denke, da kommen ja wirklich aus allen Bereichen evangelische Allianz Pastoren zusammen und ich kann mich selten an einen Tag erinnern, oder ehrlich gesagt kann ich mich an kein einziges Treffen erinnern, wo die Pastoren zusammensaßen und einer nach dem anderen hat erzählt, ach wisst ihr Leute, der Dienst, das macht so einen Spaß. Das ist so entspannt, das macht einfach so Freude, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Ich weiß gar nicht, was ich mit meiner ganzen Freizeit anfangen soll. Es gibt gar keine Probleme in meiner Gemeinde. Alles ist einfach nur wunderbar. Habe ich noch nie erlebt. Normalerweise ist es eher so, dass der eine erzählt, ah, das ist ein schwieriger Fall in der Gemeinde und ah, da haben wir zurzeit finanzielle Probleme und da wissen wir nicht, wie wir das mit dem Gebäude lösen sollen. Und ganz klar, so ist es ja auch, das wissen wir, glaube ich, alle, im Reich Gottes, dadurch, dass wir Christen werden, werden wir nicht von Problemen befreit. Wir können mit Problemen anders umgehen. Und wir haben jemanden, der doch immer wieder auch unsere Probleme löst. Aber Schwierigkeiten gibt es ohne Frage genauso. Trotzdem habe ich manchmal so das Gefühl, dass wir als Christen eigentlich fast ein schlechtes Gewissen haben, wenn es uns zu gut geht. Weil vielleicht das ja ein Ausdruck dafür sein könnte, dass wir nicht mit ganzem Herzen dabei sind, Gott zu dienen. Also wenn wir zu fröhlich sind, ist doch vielleicht irgendwie da so dieser Ausdruck, naja, der ist irgendwie nicht ganz ernst dabei bei der Sache. Und ich glaube, das ist ein fataler Fehler, den wir da machen. Ganz klar, es gibt Zeiten, in denen wir arbeiten müssen, aber es gibt auch Zeiten, in denen wir genießen dürfen. Und jetzt sage ich mal, was ganz herausfordernd ist, sogar dann, wenn wir arbeiten, sollten wir genießen. Auf jeden Fall generell. Das Leben ist viel zu schön, um ständig es als eine Last zu empfinden. Es ist ein Geschenk Gottes, was wir genießen sollten. Wir gehen mal weiter, was der Prediger dort schreibt. Und zwar in Vers 9 wird dann gesagt, genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, all deine nichtigen Tage hindurch. Denn das ist dein Anteil am Leben und an deinen Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Lass es niemals zu, dass dein Dienst, den du in der Gemeinde tust, oder vielleicht auch dein Beruf, in dem du stehst, oder was für viele Aufgaben, die du so in deinem Leben hast, oder irgendetwas anderes, was da so dazukommen kann, dass es vor deiner Familie kommt. Die Reihenfolge, ich glaube, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, das muss ganz klar sein. Ganz am Anfang, natürlich steht Jesus, der hat die erste Stelle in unserem Leben. Und dann kommt unsere Familie, beziehungsweise unser Partner. Und zum Schluss, dann kommt unser Dienst und alles andere, was wir vielleicht in der Gemeinde, aber auch außerhalb tun. Und ich glaube, dass allein schon diese Unterscheidung zwischen Dienst und Familie, da steckt schon ein großer Fehler drin. Denn der wichtigste Dienst, den wir überhaupt tun können, wenn wir in der Familie stehen, ist der Dienst, den wir in unserer Familie tun, wenn wir Kinder haben, wenn wir unglaublich viele tolle Jünger in der Gemeinde gemacht haben, aber unsere Kinder sind nicht unsere Jünger, dann haben wir ein großes Problem. Und ganz interessant wird es jetzt hier an dieser Stelle, wenn wir uns mal das Wort anschauen, ist ja auf Hebräisch geschrieben, der Prediger, was hier mit genießen übersetzt wird. Und zwar heißt es eigentlich, was hier gesagt wird, sehe auf dein Leben oder sieh auf dein Leben als Aufforderung. Schau dir doch mal dein Leben an. Was steckt da drin? Für mich steckt da drin, schau dir doch mal dein Leben genau an. Lebe doch mal bewusst und geh raus aus dieser Tretmühle. Wie oft vergessen wir, was Gott uns da eigentlich Wunderbares geschenkt hat mit unserem Leben. Und ich sage das jetzt einfach mal, ich kenne eure Gemeindestatistik jetzt nicht, deswegen kann ich dir ja zunächst so sagen, wie viele jetzt von euch verheiratet sind, wie viele Kinder haben oder nicht. Aber ich habe gesehen, es sind eine ganze Menge Kinder hier, also von daher gehe ich mal aus, der ein oder andere hat Kinder. Aber selbst die, die nicht verheiratet sind, ich mache jetzt einfach mal eine Vorhersage, nicht weil ich mir als Prophet unterwegs bin, sondern einfach, weil ich die Statistik kenne. Der Großteil, wenn er nicht schon verheiratet ist oder verheiratet war, ihr werdet auf jeden Fall irgendwann verheiratet sein. Und da ist dein Auftrag, den Gott dir gibt, hier im Prediger ganz klar, genieße das Leben mit deiner Ehefrau, mit deinem Ehemann und deiner Familie. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das mit reinzunehmen, weil nämlich nur Genuss allein, also als Selbstverwirklichungskurs, den ich fahre, ich genieße das Leben und was die anderen so damit zu tun haben, ist mir eigentlich relativ egal, das funktioniert natürlich nicht. Ich möchte euch an Matthäus 7 jetzt an dieser Stelle erinnern. Das geht darum, dass die Menschen vor dem Thron Gottes erscheinen und sie dann anfangen aufzuzählen. Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt? Und so weiter. Und das, was Jesus ihnen antwortet darauf, ist: Ich habe euch niemals gekannt. Sagt dann Vers 23 in Matthäus 7. Was mir das zeigt, ist, die Leistung, die wir für Gott bringen, das qualifiziert uns in keinster Weise als Christ. Ganz klar, sollen, haben wir heute gehört, sollen unserem Glauben Taten folgen. Aber unsere Taten, die sind nicht das Fundament unserer Beziehung zu Gott und die sind auch nicht das Fundament, worauf wir unser Leben bauen sollten, sondern das Fundament ist unsere Beziehung zu Jesus. Und deswegen fängt es damit an, diese Beziehung dürfen wir genießen, darüber dürfen wir uns freuen. Und aus dieser Freude, aus diesem Genuss heraus, aus dieser Liebe zu Jesus, dürfen dann all die anderen Dinge entstehen. Ganz klar, ein Leben auf der Jagd nach Genuss ist sicherlich falsch, aber genauso falsch ist ein Leben, in dem wir die Dinge, die Gott uns geschenkt hat, nicht genießen. Dieses Thema, das bewegt mich eigentlich jetzt schon so die ganze Woche. Und so der Ausgangspunkt war eigentlich, dass ich Anfang der Woche, Vicky hat nachmittags gearbeitet und ich war mit unserer Kleinen unterwegs und wir wohnen jetzt halt auf dem Kniebis. Ich weiß nicht, ob ihr alle den Kniebis kennt, aber das ist eigentlich so ein Urlaubsgebiet. Ich habe also die Gelegenheit genutzt, wir hatten schönes Wetter die Woche, habe mir nachmittags den Kinderwagen gegriffen mit Inhalt und bin losmarschiert. Und irgendwann ist die Kleine glücklicherweise eingeschlafen und ich habe eine nette Bank in der Sonne gefunden und habe mich dann dorthin gesetzt. Und habe dann so drüber angefangen, okay, Predigt diese Woche, worüber sprichst du denn? Und wie das so ist, dann denkt man so über alles Mögliche nach und natürlich nicht nur über die Predigt, sondern auch, oh, und das alles, was noch so anliegt und alles, was noch gemacht werden muss, sowohl in der Bibelschule als auch in der Gemeinde, als auch im Haus. Wir wohnen da jetzt zwar schon fast ein halbes Jahr, aber irgendwie alles ist noch nicht fertig. Und auf einmal kam so dieser Satz, so wie ich so gemerkt habe, wie der Heilige Geist so in mein Leben gesprochen hat, und so ist es ja meistens. Also mir geht's meistens so, wenn ich predige, dann predige ich eigentlich auch normalerweise immer zu mir selbst. Ist eigentlich auch das Beste, als wenn man nichts mit der Botschaft zu tun hat. Und da kam auf einmal dieser Satz zu mir, wo ich so gemerkt habe, der Heilige Geist spricht zu mir: Genieße dein Leben. Und ich habe so diesen Gedanken einfach aufgenommen, weil das, was ich auch am Anfang beschrieben habe, so das Wort Genuss, habe ich so kurz gedacht, gut, theoretisch wüsste ich das, das dürfen wir schon, wir dürfen auch als Christen genießen. Aber ist es nicht doch so, dass ich vielleicht teilweise ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich zu sehr genieße? Und ist es nicht doch so, dass wir auch teilweise stolz darauf sind, wie sehr wir beschäftigt sind? Und das ist natürlich jetzt auch eine Sache, gerade so als Pastor, man ist ja im Reich Gottes unterwegs, ich sag mal, man ist Berufschrist. Und da ist halt die Gefahr da, dass man einfach sagt, oh, ich mache so viel im Reich Gottes. Und obwohl man es eigentlich weiß, man sollte es nicht, merkt man doch, wenn man ganz klar sich einfach mal darüber Gedanken macht, die Gefahr ist schon da, stolz zu werden auf das, was man alles für Gott tut, obwohl man ja eigentlich weiß, all das, was ich tue, das passiert sowieso nicht aus meiner eigenen Kraft. Und in all diesem, wo wir beschäftigt sind, ja eigentlich für unseren Herrn, vergessen wir leider oft den Herrn der Arbeit, für den wir eigentlich unsere Arbeit tun. Und die Dankbarkeit für das, was er uns eigentlich geschenkt hat. Und während ich so darüber nachgedacht habe, alles auf dieser Bank, ich hatte glücklicherweise mein Handy dabei, dann konnte ich gleich ein paar Notizen machen. Als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, wie war das denn eigentlich bei Jesus? Weil wir sind jetzt ja noch im Alten Testament. Und da habe ich so gedacht, wie war das eigentlich bei Jesus? Hat Jesus eigentlich genossen? Und ich bin einfach dann mal so in meinem Kopf schnell einfach so meine Bibelkenntnis, Neues Testament durchgegangen, was ich so alles vor Augen hatte, worüber ich vielleicht auch schon alles gepredigt habe. Wie ist denn das eigentlich bei Jesus gewesen? Vermitteln uns die Evangelien ein Bild von einem ständig beschäftigten Jesus? Oder ich sag's nochmal stärker, vermitteln sie uns ein Bild von einem ständig gestressten Jesus, der so viel gearbeitet hat, dass er eigentlich ständig unter Strom stand und gestresst war? Ganz klar, wenn wir drüber nachdenken, das finden wir, Jesus konnte oft nicht ausruhen, weil man ihn einfach nicht ließ. Die Leute wollten so viel, sie wollten Heilung, sie wollten gute Worte, sie wollten Wunder und sie brauchten Beistand in ihrer Not, dass er manchmal sich einfach nicht ausruhen konnte, obwohl er es gewollt hätte. Aber wir sehen auf der anderen Seite auch, dass er sich manchmal einfach die Zeit genommen hat. Und ich habe so drüber nachgedacht, wann hat denn eigentlich Jesus je gesagt, in allen Botschaften, die er so gebracht hat, ihr müsst mehr arbeiten oder ihr müsst mehr leisten. Ganz klar, er sagt, wir sollen mehr lieben, er sagt, wir sollen mehr vertrauen, wir sollen mehr dienen, in die Richtung geht's auf jeden Fall. Aber nicht im Sinne von Leistung, sondern in dem Sinne einer Herzensveränderung, die eigentlich passiert. Und daraus entstehen die Dinge. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle einfach mal eine Behauptung, eine These aufstellen. Und zwar, dass Jesus nicht alles nur mit dem Hintergedanken getan hat, dass er seinen Jüngern eine Lektion erteilen möchte, sondern teilweise hat er die Dinge, die er getan hat, einfach gemacht, weil es ihm Freude bereitet hat. Und dann hat er die Situation benutzt, wie es sich halt ergeben hat. Und wenn wir uns in diesem Licht mal einige Sachen anschauen, ich denke, ihr kennt eigentlich fast alle die Sachen, die ich euch gleich vor Augen führen möchte, dann merken wir auf einmal, dass wir vielleicht Jesus auch in einem ganz anderen Licht sehen können. Ich fange mal an, ich möchte einfach mal ein paar Beispiele aus dem Neuen Testament geben. Da ist zum Beispiel die Hochzeit zu Kanaan. Da stelle ich doch einfach mal die Frage, warum verwandelt Jesus gerade als ausgerechnet, als erstes Wunder im gesamten Johannesevangelium, verwandelt er Wasser zu Wein? Sind da irgendwelche Hintergedanken dabei? Hat vielleicht Jesus sich überlegt, du, da ist doch der Johannes und ich habe jetzt schon dieses prophetische Wort, eines Tages wird er das Johannesevangelium schreiben und dann wird eines Tages in einer christlichen Kirche die Möglichkeit sein, über das Johannesevangelium zu predigen und dann könnt ihr das super als ein anschauliches Beispiel nehmen. Oder war es vielleicht nicht einfach so, dass Jesus sich auf dieser Hochzeit befunden hat? Ich vermute mal ganz stark, wenn er eingeladen war. Er war mit dem Brautpaar befreundet und er hat es genossen, einfach dort zu sein, hat sich genossen, diese Freude mitzubekommen, die einfach da ist, wenn eine Ehe geschlossen wird und hat irgendwann festgestellt, ui, jetzt gehen leider langsam die Getränke aus. Und wenn es im Endeffekt nur Leitungswasser gibt, könnte das die Stimmung doch ein bisschen dämpfen. Also hat er beschlossen, natürlich mit Genehmigung des Heiligen Geistes, ich werde jetzt einfach mal Wasser in Wein verwandeln. Und er hat es getan. Und das Ganze führte dazu, dass die Hochzeit noch weitergehen konnte. Und es wird im Endeffekt gesagt, es war der beste Wein, der am ganzen Abend ausgeschenkt worden ist. Ich behaupte einfach mal, dass Jesus nicht große Hintergedanken dabei gehabt hat, sondern dass es ein Stück weit, er hat es genossen, dort zu sein. Und er hat genossen, die Freude mitzuerleben, die dort war. Und er wollte einen Teil dazu beitragen, dass diese Freude nicht zu einem vorzeitigen Ende kommt. Eine andere Begebenheit, die uns über Jesus erzählt wird. Jesus geht auf dem See. Das ist ein Abschnitt aus der Bibel, über den ich bestimmt schon etliche Male gepredigt habe. Und das ist so ein bisschen auch, glaube ich, die Krankheit der Prediger, dass sie immer natürlich schauen, was steckt denn jetzt eigentlich hinter dieser Geschichte? Und das kann man natürlich und das sollte man auch. Zu schauen, was bewegt denn Jesus dahinter? Warum macht er jetzt das, was er eigentlich macht? Und ich habe dann eigentlich, als ich über dieses Genießen nachgedacht habe und überlegt habe, okay, wenn Jesus jetzt einfach auch ein Mensch gewesen ist, und wie gesagt, er war ganz Mensch, der einfach auch genossen hat, das Leben, was Gott ihm geschenkt hat, dann ist es doch vielleicht auch angebracht, mal die Frage zu stellen, warum geht denn Jesus eigentlich auf dem See? Steckt da von Anfang an die Idee dahinter, seinen Jüngern eine Lektion zu erteilen? Hat Jesus sich überlegt, und wir erfahren ja so die Umstände, die haben den ganzen Tag gearbeitet, gepredigt und es wurden Leute gespeist. Und Jesus sagt dann zu seinen Jüngern, du, ihr fahrt schon mal vorweg und ich werde mich oben auf den Berg zurückziehen und noch ein bisschen beten und ich komme dann hinterher. War da von Anfang an schon dieser Gedanke, dass Jesus sich gedacht hat, die fahren jetzt vorweg, ich habe meine Gebetszeit, oder vielleicht habe ich ja gar keine Gebetszeit, ich sage das nur. Und im Endeffekt, wenn die los sind, dann mache ich mich auf und marschiere auf dem See hinterher. Und es wird ja einen Sturm geben, von daher muss ich aufpassen, dass ich den Abstand zwischen Boot und mir richtig berechne. Weil auf der einen Seite sollte ich natürlich nicht zu weit weg sein, dass sie mich nicht sehen könnten. Auf der anderen Seite sollte ich auch nicht zu nah dran sein, dass sie erkennen könnten, ich bin's Jesus. Und es muss so dieser Abstand sein, dass sie dann mit Schrecken erfüllt sind und denken, da ist ein Gespenst. Und dann kann ich sagen, Leute, ich bin's. Und dann hat er sich schon gedacht, da ist der Petrus, der ist immer so vorlaut, der wird dann sagen, du Jesus, lass mich auf den See zu dir rüberkommen. Und dann werde ich Petrus sagen, du Petrus, komm. Aber ich weiß, auf der anderen Seite hat sich Jesus dann gedacht, der Petrus, der ist zwar vorlaut, aber dann ist es auch ganz schnell wieder zu Ende. Außerdem habe ich es mit meinem Vater noch arrangiert, dass wenn er auf dem See ist, dann kommt nochmal so eine Superwelle, dass er besonders erschreckt ist. Und dann wird Petrus natürlich nicht mehr auf mich schauen, dann wird er untergehen, ich werde ihm meine Hand entgegenstrecken und ich werde ihn rausziehen, wir werden an Bord gehen, der Sturm wird gestillt sein und dann kann ich den Jüngern so eine richtige Predigt halten, dass sie mit ihrem kleinen Glauben mal wieder total daneben lagen. Genau, ich stelle das jetzt so ein bisschen überspitzt dar, du sagst, Jesus ist nicht berechnen und genau, wenn ich jetzt so darüber rede, würde ich das ganz genauso sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der Jesus, wie ich ihn erlebe, der voller Liebe ist, der ja nicht einfach nur mit seinen Jüngern unterwegs gewesen ist, weil der irgendwie eine Schule mit ihnen abhalten sollte, sondern weil er sie geliebt hat. Das waren seine Freunde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus so getickt hat. Ich glaube das nicht. Aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wenn wir uns die Bibel anschauen, dass wir ganz oft eigentlich so, eigentlich das, obwohl wir es natürlich jetzt, wenn ich das jetzt so darstellen würde, alle sagen, nein, so ist Jesus nicht. Aber auf der anderen Seite steckt das doch so ein bisschen da immer drin, dass wir denken, na, Jesus benutzt doch alles, um eine Lektion zu erteilen. Ich möchte euch das, was ich euch eben erzählt habe, mal aus diesem Gesichtspunkt des Genießens darstellen. Ich habe das gesagt und wir lesen es in der Bibel. Jesus hat den ganzen Tag gearbeitet und er hat sich Zeit mit seinem Vater genommen, er war K.O. Ihr kennt das auch, wenn man irgendwie besonders viel unterwegs ist, auch gerade viel mit Menschen zu tun hat, fühlt man sich teilweise auch so ein bisschen ausgelaugt. Und er hat diese Gebetszeit mit seinem Vater gehabt und ich könnte mir vorstellen, das steht natürlich nicht in der Bibel, aber ich könnte es mir vorstellen, dass Gott einfach zu ihm gesagt hat, weißt du was, Jesus, du hast so treu gedient und heute Abend habe ich mal was ganz Besonderes mit dir vor. Du müsstest jetzt normalerweise einmal um den See rummarschieren oder müsstest dir irgendwie eine Mitfahrgelegenheit suchen, um hinterherzukommen. Heute wirst du über den See deinen Jüngern hinterhergehen. Und ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, aber ich stelle mir das gewaltig vor, auf dem Wasser zu laufen. Schon wenn der See still wäre, erst recht, wenn eine große Welle neben der anderen um einen herumrollt. Und ich glaube, dass Jesus das genossen hat, auf dem See zu gehen. Ich glaube, der hat da Freude dran gehabt und ich glaube, dass sein Vater im Himmel gesagt hat, du Jesus, und du darfst das genießen. Und dann kam diese Situation, er geht an dem Boot vorbei und denkt sich vielleicht gar nichts dabei und die Jünger kriegen es mit und dann kommt dieser Schrecken und dann geht Jesus in diese Situation hinein und nutzt das, was passiert natürlich, um seinen Jüngern auch was damit zu zeigen. Aber erst natürlich auch, weil er sieht ihre Panik, also will er einfach auch eingreifen. Und auf der anderen Seite merkt er natürlich auch in der Situation, oh, ich glaube, die müssen noch was dazulernen. Anderes Beispiel, kennt ihr wahrscheinlich auch. Die Jünger raufen Ähren am Sabbat. Sprich, sie laufen durch die Felder, sind von A nach B unterwegs und die Jünger haben Hunger und greifen sich dann dieser Weizen, der am Rand ist, und essen den. Und das, was uns in der Bibel berichtet wird, ist, dass sich die Schriftgelehrten da unheimlich drüber aufgeregt haben, weil sie gesagt haben, am Sabbat darf man nicht arbeiten und Ähren raufen am Sabbat ist arbeiten und dann gab es einen Disput. Und Jesus verteidigt seine Jünger an dieser Stelle. Warum nenne ich das als Beispiel? Ich glaube halt, wir sehen auch, wenn wir uns so die Evangelien anschauen, dass Jesus so unterwegs war und dass er eigentlich von einem Projekt, sage ich jetzt mal, zum anderen unterwegs war. Und was wir ganz oft dabei vergessen, die vielen, vielen Stellen, die waren ja immer in 3 Jahre unterwegs, die uns gar nicht genannt werden an dieser Stelle. Wir erfahren zum Beispiel nur ein einziges Mal in der gesamten Bibel wird uns gesagt, dass Jesus geschlafen hat, und zwar auf dem Schiff. Ich glaube nicht, dass wir deswegen davon ausgehen sollten, dass Jesus nur ein einziges Mal geschlafen hat, sondern sonst haben sie, die es aufgeschrieben haben, nicht des Aufschreibens für würdig betrachtet. Aber wenn wir dieses Ehrenraufen sehen, also wir stellen uns vor, das ist eine Gruppe von 13 Männern, die dort in Israel unterwegs ist. Und ich weiß nicht, ob ihr mal eine Gruppe von 13 Männern, die unter sich sind, mitbekommen haben. Die Frauen, die werden wahrscheinlich Probleme da mit gehabt haben, das mitzubekommen. Weil dann wäre es ja nicht mehr eine Gruppe von 13 Männern gewesen, sondern eine Gruppe von 13 Männern und einer Frau. Aber die Männer, die wissen es und die Frauen können es sich vielleicht vorstellen. Das geht dann definitiv, wenn Männer unterwegs sind, was weiß ich, ihr seid auf einer Wanderung oder wie auch immer, nicht die ganze Zeit immer schwer und gewichtig zu, sondern ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass, weil wir es auch sehen in der Bibel, dass die echte Beziehung gebaut haben, Jesus an die Jünger, dass die einfach auch Spaß zusammen gehabt haben. Dass sie es genossen haben, beisammen zu sein. Wir sehen, dass Jesus in seiner schwierigsten Stunde im Garten Gethsemane, dass ihnen seine Jünger so wichtig waren, dass er sich drei nimmt und sagt, Leute, ich kann das nicht alleine tragen, ich brauche jetzt das, ich brauche diese Gewissheit, ihr seid in meiner Nähe und ihr seid wach mit mir. Wir wissen ja, es hat nicht funktioniert. Aber daran sehen wir, dass das nicht nur so eine einseitige Beziehung war. Jesus hat immer in seine Jünger rein investiert und er hat eigentlich nichts davon gehabt, sondern für ihn war es genauso wichtig, diese Freundschaft zu haben, diese Verbundenheit zu haben, diese Wertschätzung zu erleben. Und auch da sehen wir, dass sie einfach unterwegs sind und so ein ganz unwichtiges Detail eigentlich, dass sie einfach es genossen haben, unterwegs zu sein und einfach eine gute Zeit miteinander zu haben. Und wir alle, wir haben wahrscheinlich auch diese Verse im Ohr aus Matthäus 11, Vers 19, dass Jesus selbst sagt, sie bezeichnen mich als einen Fresser und Weinsäufer. Und einfach deshalb, nicht weil das eine vollkommen eine Behauptung ist, die ohne jegliche Grundlage ist, sondern sie bezeichnen ihn so, weil es bekannt war, dass Jesus ganz häufig zusammensaß, oft mit Sündern, und mit ihnen gefeiert hat, mit ihnen gegessen hat, mit ihnen getrunken hat. Wir hören davon zum Beispiel bei Zachäus, der auf dem Baum sitzt und Jesus lädt sich in sein Haus ein. Und nach dieser Zeit der Gemeinschaft findet eine Lebensveränderung in Zachäus statt. Und auch da möchte ich so die Frage stellen, ob bei Jesus da nur missionarische Berechnung hintergesteckt hat. Dass er gesagt hat, ich muss das ja tun, weil sonst habe ich nicht die Möglichkeit, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Oder ob er gesagt hat, ich genieße das, mit Menschen zusammen zu sein. Und ich genieße das auch, mit Sündern zusammen zu sein. Natürlich ohne zu sündigen, aber ich will Beziehungen aufbauen. Ich will ihnen die Liebe Gottes zeigen. Und aus dieser Beziehung heraus, aber das ist auch wieder ohne Berechnung, aus dieser Beziehung heraus entsteht ganz natürlich ein Gespräch, entsteht ganz natürlich, dass sie ihn kennenlernen, wie er halt gewesen ist. Und eine Veränderung in ihrem Leben. Noch ein weiteres Beispiel, was ich euch bringen möchte. Jesus am Jakobsbrunnen. Das ist die Geschichte, wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und es wird gesagt, sie kommen zu diesem Brunnen vor der Stadt Samaria. Und Jesus schickt seine Jünger in die Stadt hinein, um einzukaufen und er wartet vor der Stadt auf sie. Und auch da, ihr kennt das wahrscheinlich, die meisten von euch, dann kommt diese Frau heraus aus der Stadt, die am Brunnen Wasser schöpft und Jesus bittet sie um Wasser und sie kommen ins Gespräch miteinander. Und im Endeffekt, aufgrund der Tatsache, was er in ihr Leben hineinspricht als ein Wort der Erkenntnis und was einfach auch zutrifft, führt sie im Endeffekt die ganze Stadt, wird uns gesagt, nach draußen und es findet eine richtige Erweckung in dieser Stadt statt. Auch da stellen wir uns nun wieder die Frage, ist es so, dass Jesus das von vornherein so geplant hat? Oder ist es nicht vielmehr so, dass er sich einfach eine Auszeit genommen hat? Dass er müde war und gesagt hat, los Leute, ihr geht jetzt in die Stadt, ich werde hier einfach am kühlen Brunnen mich ein bisschen ausruhen, ein bisschen entspannen. Und in diese Entspannungsphase hinein, und wir sehen doch, die Jünger, als sie wiederkommen, sind sie ganz erstaunt und wollen eigentlich diese Frau ein Stück weit auch abhalten, und in diese Entspannungsphase kommt diese Frau hinein und Jesus sagt, ich lasse mich auf diese neue Situation, die der Heilige Geist jetzt hier schenkt, ein und lass mich auch gebrauchen hier an dieser Stelle. Und als letztes Beispiel, ich habe es eben kurz schon angeschnitten, Jesus im Sturm. Auch das kennt ihr, wo Jesus im Sturm schläft. Und ein ganz interessantes Detail, was mich immer fasziniert ist, dass uns berichtet wird an dieser Stelle, dass Jesus auf einem Kopfkissen schläft. Und ich habe das mal nachgeschaut, das ist das einzige Mal in der gesamten Bibel, dass das Wort Kopfkissen erwähnt wird. Dazu auch das einzige Mal in der gesamten Bibel, dass überhaupt berichtet wird, dass Jesus schläft. Aber dass es auch noch ein Kopfkissen gerade sein muss und dass das auch nochmal festgehalten wird, finde ich doch schon spannend. Auch das zeigt mir, Jesus war interessiert, einen geruhsamen Schlaf zu haben. Er wollte nicht nur auf irgendeiner Holzplanke liegen, sondern er hat es sich gemütlich gemacht im Sturm. Ich möchte jetzt was ganz Gewagtes sagen. Da, wo wir jetzt wohnen, darf ich das eigentlich nicht sagen. Oder wenn, muss ich es ja vorsichtig sagen. Hier weiß ich ja, dass ich jetzt unter den Badenern bin. Deswegen kann ich das einfach jetzt mal so behaupten. Und zwar, Jesus war kein Schwabe. Ich hoffe, das ermutigt euch. Ich glaube, dass wir Jesus ganz oft zu einem geschäftigen Schwaben machen. Denn wofür sind die Schwaben in ganz Deutschland bekannt? Für Schaffe, Schaffe, Häusle baue. Und auch so sehen wir oft ganz häufig Jesus. Das ist so seine Botschaft, die er uns eigentlich rüberbringen will, ist Leistung, Leistung, Leistung. Und die Frage ist er wirklich so? Und ich glaube, ich habe so ein Stück weit das beantwortet eben, in dem, was ich im Vorwege gesagt hat. Nein, Jesus ist nicht so. Wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn wir auch mal genießen und wenn wir uns Ruhe gönnen. Und wir sehen bei Jesus ganz klar, er war zu 100% hingegeben. Also wir müssen uns in keinster Weise irgendwie da Gedanken drüber machen, ob Jesus irgendwie faul gewesen wäre oder ob er es irgendwie manchmal ein bisschen zu locker genommen hat. Ganz klar, wir sehen seine Hingabe in der Bibel. Wir sehen, wie er gelitten hat, auch mit den Menschen, wie er sich ganz mit seinem ganzen Leben da hineingegeben hat. Aber selbst er, trotz, und das wusste er, des begrenzten Zeitraumes, den er auf dieser Welt gehabt hat, hat er sich Zeiten genommen, wo er eine Auszeit hatte, wo er einfach mal genossen hat, das, was er tut. Und ich glaube, anders hätte Jesus auch überhaupt gar nicht so faszinierend sein können. Also wenn die Menschen mitbekommen haben, da ist einer, der ganz verbissen eigentlich hinter seinem Auftrag hinterherkommt, ich glaube nicht, dass er dann diese Menschenmassen angezogen hat, sondern die Menschen haben gemerkt, dass auf der einen Seite jemand, der ganz hingegeben ist, der das meint, was er sagt, der auch mit seinen Taten dahinter steht, aber auf der anderen Seite ist es jemand, der sein Leben genießt und der da echt ein Vorbild für uns ist. Ganz klar, ich möchte jetzt an dieser Stelle, und das kann man natürlich auch missverstehen, ich möchte in keiner Weise jetzt zur Faulheit ermutigen, also meldet euch jetzt alle bei eurem Arbeitgeber ab und genießt das Leben, denn so hat Jesus es auch gemacht, in keinster Weise, sondern es geht vielmehr darum, wie wir denn die Dinge tun, die wir tun und warum wir sie tun. Tun wir sie, weil wir halt irgendwie denken, wir müssen was leisten, auch für das Reich Gottes oder für wen auch immer? Oder ist es so, dass wir im Blick haben, all das, was wir haben, all das, was wir sind, ist ein Geschenk Gottes. Und wir sollten es genießen und das sollten wir auch rüberbringen. Und es ist ja leider so, wofür sind denn die Christen leider in Deutschland bekannt? Sie sind nicht dafür bekannt, dass es die Menschen sind, die fröhlich sind, denen es gut geht, die das Leben genießen, sondern so dieses Bild, was die meisten Menschen in unserem Land von den Christen haben, ist, dass es eher so verbissene Typen sind, die keinen Spaß haben können, die einen Listen vorlegen können von dem, was man darf und von dem, was man nicht darf, die eigentlich für keinen Spaß zu haben sind, weil da ist ja schon was Schwieriges dran. Und das ist echt falsch. Ganz klar, wir sollen hingegeben sein, wir sollen unsere Zeit auch nutzen, die uns Gott geschenkt hat. Aber auf der anderen Seite sollen wir diese Botschaft, es ist ja von Freude die Rede, diese Freude, die müssen wir auch transportieren. Aber das dürfen wir nicht dann wieder schon wieder zu so einem Leistungsdruck machen. Ich muss mich jetzt freuen. Sondern ich glaube, es fängt damit an, genau das, was hier im Prediger uns gesagt wird. Genieße dein Leben, sieh auf dein Leben. Ich glaube, wenn wir alle mal uns Zeit nehmen würden, regelmäßig, nicht nur einmal im Jahr zu Silvester, sondern regelmäßig auf unser Leben zu schauen und wir alle wissen das, es gibt auch schwierige Dinge in unserem Leben. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Es gibt teilweise richtig große Brocken, wo man sagen kann, okay, darüber kann ich mich jetzt nicht wirklich freuen. Aber auf der anderen Seite gibt es doch so viele Dinge, über die wir uns einfach auch freuen können. Auch gar nicht unbedingt immer nur die großen, die kleinen, damit fängt es ja schon an. Wenn ich so mal drüber nachdenke, wir haben jetzt ja selbst oben auf dem Berg, da auf dem Kniebis, echt einen angenehmen Winter gehabt. Der Frühling ist schon ganz früh da gewesen. Ich laufe immer so 3 Minuten zur Schule. Und wenn ich dann so an einem schon recht warmen Frühlingstag dann morgens zur Arbeit gehe, dann denke ich manchmal so, wie genial ist es eigentlich, was Gott mir hier geschenkt hat. Und wenn ich jetzt Jesus nicht kennen würde, wenn ich kein Christ wäre, würde ich dort hochgehen, dann würde ich schauen und denken, oh, es ist schon ganz angenehm warm und es blüht ein bisschen was, es weht eine leichte Brise, schön. Aber das ist es dann auch. Aber wenn ich in dieser Beziehung mit Gott stehe dann kann ich all das, was ich erlebe, jeden Tag an kleinen Dingen, die einfach schön sind, kann ich sagen, das ist sein persönliches Geschenk an mich als sein Kind. Weil wir sehen ja ganz klar, die Erde wurde geschaffen, nicht einfach, weil Gott ein Projekt machen wurde, sondern weil Gott uns einen Raum schenken wollte, wo wir uns wohlfühlen, wo wir genießen. Und das Ganze wurde natürlich durch den Sündenfall, ist da so eine Schwere reingekommen, aber diese Schwere, die hat Jesus ja eigentlich genommen. Und wir sehen natürlich trotzdem nach wie vor in unserer Welt die Auswirkung des Sündenfalls. Aber auf der anderen Seite diese Freiheit in uns, dass wir das, was Gott uns geschenkt hat, genießen dürfen und sollten, die ist da. Und es ist an uns, sind wir bereit, uns darauf einzulassen oder nicht. Ich glaube, dass das Leben viel zu schön und wertvoll ist, als dass wir es ständig damit verbringen sollten, gestresst zu sein. Und genau so, wie wir es halt in der Welt sehen, wo die Leute dann eigentlich nur von einem Wochenende zum nächsten leben und von einem Urlaub zum nächsten und die Zeiten dazwischen sind halt so diese lästigen Übergänge, sondern wir sollten wirklich jeden Tag in unserem Leben genießen. Und ganz klar, manchmal gibt es solche Zeiten, wo es herausfordernd wird, wo es schwer wird, aber selbst dann sollten wir unser Leben betrachten und wieder anfangen, all das Gute zu genießen, was Gott uns geschenkt hat. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du uns kennst, Jesus. Und dass du weißt, Jesus, dass wir teilweise das, was du gelebt hast und was wir auch sehen können in deinem Wort, wie du gelebt hast, teilweise haben wir so eine komische Brille auf, Jesus. Und machen etwas daraus, Jesus, von dem wir denken, dass es das Richtige wäre, so zu leben, Jesus. Ich möchte dich bitten, dass du uns diese Brille abnimmst und dass du uns dich sehen lässt, so wie du wirklich bist, Jesus. Als der Mensch und der Sohn Gottes, der auf dieser Welt gewesen ist, Jesus, und der ganz hingegeben war, 100%, so hingegeben, dass du dein Leben gegeben hast, für jeden Einzelnen für uns, dass du unschuldig ans Kreuz gegangen bist, Jesus. Aber der du auf der anderen Seite doch auch ein Leben hier auf dieser Welt gelebt hast, um uns ein Vorbild zu geben, Jesus. Ein Vorbild auf der einen Seite, wie wir mit Menschen umgehen sollen. Ein Vorbild, wie wir einfach unsere Beziehung zu Gott leben sollen. Aber auch ein Vorbild, Jesus, wie wir das Leben genießen dürfen. Jesus, weil es ein Geschenk ist, ein Geschenk Gottes, Jesus. Und ich danke dir für dieses Geschenk, was du uns gegeben hast. Du siehst, wo wir teilweise verkrampft sind. Du siehst, wo wir, weil es vielleicht uns andere eingetrichtert haben oder weil wir es selber glauben, wo wir denken, wir müssten irgendwas für dich leisten. Und ich danke dir davon, dass du uns frei machst von diesem Druck. Dass du uns hineinführst in die Freude und die Freiheit, die du für deine Kinder bereithältst, Jesus. Und dass wir aus dieser Freiheit heraus und aus dieser Freude heraus dürfen wir anfangen, in deinem Reich aktiv zu werden. Dürfen wir anfangen, in deinem Reich wirklich mitzuarbeiten. Dürfen wir anfangen, in deinem Reich wirklich vorwärts zu gehen und auch im übernatürlichen Wunder zu sehen, Jesus. Aber dann dürfen wir auch wissen, Jesus, weil wir gerade nicht in dieser Leistungsspirale drin stecken, sondern weil wir in der Freiheit sind, dann dürfen wir auch wissen, es ist nicht unser Verdienst, dass die Dinge sich verändern. Es ist nicht unser Verdienst, dass Wunder geschehen. Es ist nicht unser Verdienst, dass Sachen entstehen, sondern es ist deine Gnade. Es ist deine Gnade, die uns verändert, aber es ist auch deine Gnade, die unsere Umgebung verändert, Jesus. Und wir dürfen Werkzeuge für dich sein. Wir dürfen Schlüssel für dich sein. Wir dürfen deine Hände sein, Jesus. Danke, dass du uns mit hineinnimmst in die Arbeit, die du tust auf dieser Welt und auch ganz speziell an dem Ort, wo du uns hineingestellt hast. Und dass wir Teil sein dürfen, Jesus. Und danke, dass es ein großes Vorrecht ist, und eine große Freude und keine Last, Jesus. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen.